Morgen, liebe Jutta.
Guten Morgen, Julia.
Wir haben den 2. Juli 10 Uhr und bei mir sind es 32 Grad. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich gucke gerade mal auf meinem Thermometer. Bei uns sind es schon 35 Grad.
Ui.
Ja, und es geht hoch bis
Okay.
auf 38 Grad heute. Wir werden sehen. Vielleicht erreichen wir auch noch mal die 40 Grad. Es ist
Ja,
warm.
es ist sehr warm und ich hoffe, mein Gehirn funktioniert heute einigermaßen. Aber wir schaffen das schon. Wir reden eigentlich über ein gar nicht so unpassendes Thema, was die klimatischen Bedingungen angeht. Wir wollen heute über ein Thema reden, Jutta, was eigentlich schon, wie so manche Themen, einfach auch schon wahnsinnig alt ist, in Anführungsstrichen, ne? Das geht so um das Thema, also wir haben es jetzt immer so älter werden im Betrieb genannt. Früher hieß das, oder es das heißt auch immer noch, lebensphasenorientierte Personalführung ist natürlich mehr als das Thema älter werden. Lebensphasengerechtigkeit, das war ja so, ich habe mal bei euch in den Publikationen geguckt, da war so eure Hochzeit, wo ihr wirklich echt viel dazu veröffentlicht habt, vor 10, 15 Jahren. So, da war das ein echt geflügelter Begriff, also diese Frage von, wie können Unternehmen eigentlich so auf die Rush-Hour des Lebens reagieren? Wie können wir auf den demografischen Wandel reagieren? Was braucht es eigentlich, damit ein Unternehmen sich für seine Beschäftigten lebensphasengerecht aufstellt? Wie nimmst du das wahr? Gibt es eigentlich eine aktuelle Diskussion gerade dazu? Und wie nimmst du sozusagen dieses, dass wir da vor 10, 15 Jahren schon mal so drüber gesprochen haben, wie nimmst du das wahr? Was ist heute anders?
Also ich habe schon das Gefühl, dass wir so eine Art Revival der Lebensphasenorientierung erleben. Sehr stark in der Kombination der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und vor dem Hintergrund auch der Balance. Also in dieser Welt, in der sich so vieles dreht, also in Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren, um diesen alten Spruch nochmal zu nutzen. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, was nicht neu ist. Ich glaube, es ist ein Thema, was immer da war, was aber auch Zeiten erlebt hat, in der die Aufmerksamkeit für dieses Thema nicht so war und jetzt ist die Aufmerksamkeit wieder voll da. Und du hast gerade gesagt, vor 10, 15 Jahren war das, haben wir sehr viel dazu auch gemacht, Projekte gemacht, Veröffentlichungen gemacht. Und wenn ich wirklich nochmal nachdenke, dann ist die Geburtsstunde dieses Themas noch viel, viel länger her. Also das war, ich würde mal
Anfang
sagen,
der 2000er,
ja,
ne?
ich würde sogar die 90er sagen.
Ja.
Also schon in den 90ern, auch wenn es eher so ein Thema war, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kinderbetreuung, und dann hat man aber auch schon das Pflegethema integriert und dann Anfang der 2000er den breiten Blick auf die unterschiedlichsten Lebensphasen, privaten Lebensphasen, dann Mitte der 2000, also 2005, 2006, 2007 hat man das Berufsphasen noch mit reingenommen, plus die Lebensphasen, die private Lebensphasen. Dann gab es so um die 2008 bis 2010 die große Diskussion, wie nennen wir das Thema? Dann kam es diese Lebensphasenorientierung. Und ich kann mich noch sehr wohl daran erinnern, wie die Leute gesagt haben, Gott, ist das ein sperriger Begriff. Lebensphasenorientierte Personalpolitik. Um Gottes Willen, gibt es nicht was, was ein bisschen leichtgängiger ist? Und ich kann mich noch sehr wohl erinnern, wie dann dieser Name sich etabliert hatte. Er war dann 2013 das erste Mal in einem Koalitionsvertrag einer Bundesregierung und vorher war es im Koalitionsvertrag der Landesregierung Rheinland-Pfalz drin und dann war der Begriff plötzlich da und den hat man dann auch nicht mehr zurückgenommen. Ich kann mich auch erinnern, dass wir so, ich weiß nicht, so eine Veranstaltung mal hatten mit dem Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz zum Thema Lebensphasenorientierung und die war um Ostern herum. Und dann hatten wir eine große Präsentation mit einer Einstiegsfolie und dann stand da Lebenshasenorientierung, weil wir das P vergessen hatten. Und dann hat der ganze Saal, der Minister, der hat gelacht, alle haben gelacht und ich habe gedacht, warum lachen die denn eigentlich alle so? Und drehe mich um und gucke auf meine Folie und sehe, dass das P fehlt. Und in dem Moment, das war immer noch was ganz Spannendes, in dem Moment war zumindest im Raum der Begriff gesetzt. Also das war irgendwie diese Hasen, Ostern und das Phasen und irgendwann. Und dann in der Kombination, jetzt unabhängig davon, dass es dann in Koalitionsverträgen in der Politik aufgetaucht ist, war das dann tatsächlich ein gesetzter Begriff.
Das hast du doch absichtlich gemacht mit
Nein,
den
das habe ich
Farben.
nicht. Nein, nein, nein.
Nein.
Also, und das habe ich absolut nicht absichtlich gemacht. Aber am Ende des Tages sind es so kleine Zufälle,
Ja,
die dann
klar.
dazu beitragen,
Ja.
dass das plötzlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, also der Begriff eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Und damit hatte sich von dem Moment zumindest in Rheinland-Pfalz und in unserer Umgebung die Diskussion um den Begriff erledigt.
Ja, ich hänge aber noch so ein bisschen an deinem Satz. Jetzt ist das Thema wieder voll da. Also meine Ma Wahrnehmung ist da, wir müssen es vielleicht ein bisschen auseinanderklamüsern. Dieses Thema Lebensphasenorientierung ist ja wirklich ein sehr breiter Begriff. Und du sagtest ja auch, heute spielt es viel mit diesem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vielleicht auch sozusagen der Frage, wie Frauen sozusagen mehr in Vollzeit arbeiten können und so weiter und so fort, ist das sozusagen ein großes Thema. Aber ich finde, gerade wenn es um die Frage geht der Älteren, dann, du nickst auch schon, also dann sehe ich das irgendwie schon so ein bisschen anders. Also ich meine, wir reden immer davon, irgendwie von den Silver Agern und irgendwie jetzt gibt es die Möglichkeit über die Rente hinaus und weil, also da reden wir immer von. Aber ich finde, wenn, und das passiert ja im Moment öfter doch, wenn es Unternehmen schlecht geht, wenn Unternehmen in Krisen sind, dann sind es doch oft die Älteren, die irgendwelche als erstes irgendwelche Ausstiegsoptionen aufgezeigt bekommen, die vielleicht sogar entlassen werden. Es sind die Älteren, die es immer noch schwer haben, am Arbeitsmarkt einen neuen Job zu finden, Ü50. Also das sind ja, finde ich, auch so Sachen. Also da sehe ich nichts von Silver Agern, außer dass sie im Freizeitbereich irgendwie hochgehalten werden. Das finde ich schon auffällig.
Ja, und damit sieht man, warum ist das Thema Lebensphasenorientierung jetzt wieder präsent oder präsenter. Wir hatten immer bestimmte Themen und bestimmte Schwerpunkte in den Diskussionen um das Thema Lebensphasenorientierung. Es hat angefangen mit dem Thema Kinder und Familie, es ging dann über das Thema Pflege, dann ging es um das Thema grundsätzliche Breite von unterschiedlichsten Lebenssituationen und Berufsphasen als solches. Und das kann man im Zeitablauf sehen. Und jetzt ist es, gerade vor dem Hintergrund auch der Rahmenbedingungen und auch der Altersstrukturen in den Unternehmen, aber auch um die Diskussion, Einstieg in die Rente, die Babyboomer-Generation, die so groß ist, die jetzt das Arbeitsleben verlässt, die Lücken, die reißen, und wie sie
Haben wir ja
dann,
letztes Mal drüber
ja,
gesprochen, ne?
genau,
Ja.
und wie sie dann das Bleiben in Arbeit aus oder aber auch der Umgang mit Älterwerden und Älteren in den Betrieben, das ist jetzt die neue. Oder was heißt neu? Neu ist falsch. Das ist jetzt die Dimension, die vor allen Dingen in der lebensphasenorientierten Personalarbeit eine wichtige Rolle spielt. Also die Frage ist, und das sind jetzt viele, erstens, wie gehst du mit der Alterung um? Zweitens, wie gehst du damit um, dass Ältere eine ganz bestimmte Lebensphase auch haben und eine ganz bestimmte Berufsphase haben? Wie kriegst du das hin? Da vielleicht ändert sich auch eine Perspektive. Gehst du damit um, wenn Ältere aus dem Arbeitsleben ausscheiden und wieder den Einstieg in den Arbeitsprozess haben? Wie sieht es aus, jenseits des Renteneintrittsalters auch noch im Arbeitsprozess zu sein? Aber auch, wie sieht es aus zwischen Jüngeren und Älteren? Das sind also dieses gesamte Thema der Alterns- und Alters- und Alternsgerechten Personalpolitik und Personalarbeit wird dann jetzt verheiratet mit dem Thema der Lebensphasenorientierung. Das ist ein bisschen weiterer Blick als nur das Thema ältere Performance, Gesundheit, Motivation, Kompetenzentwicklung, sondern das Thema Lebensphasenorientierung gibt jetzt nochmal einen viel breiteren Rahmen in dieses Thema Älterwerden im Betrieb.
Du hast, also in allen eurer Studien habt ihr ja viele kluge Sachen geschrieben, und unter anderem auch, dass diese lebensphasenorientierte Personalpolitik eine Investitionspolitik ist und Wettbewerbs- und Standortvorteile für Betriebe, aber auch für Regionen hat. Ich habe aber auch da das Gefühl, dass das nicht wirklich gerade in den Diskussionen vorkommt. Also vielleicht auch, weil oft in Krisenzeiten ja auch gerade so diese, ich sage es jetzt mal, weichen Themen als erstes vielleicht auch so in Frage gestellt werden, wobei du als Ökonomin ja eben auch gerade immer diesen ökonomischen Blick da drauf hast und sagst, das ist Investitionspolitik. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, so richtig angekommen, oder was heißt angekommen, so richtig umgesetzt, auch klug umgesetzt, wird es in der Breite nicht.
Ja, das hast du ja häufig in Krisensituationen, dass man sich im Blickwinkel schon auch eher reduziert. Also man schaut natürlich die Märkte an, man schaut die Produkte an, man schaut die Prozesse und Wertschöpfungsketten an. Man schaut letztendlich auch die Technik an. Das Personal als solches, das hat dann zu funktionieren. Und dann wird häufig gesagt, naja, da haben wir doch eh schon zu viel zu tun. Jetzt muss ich auch noch die Personalkomponente im Blick haben. Ganz ernsthaft, die ist in dieser Prioritätenliste eher etwas hinten. Da kümmere ich mich dann drum, wenn ich den Rest der Hausaufgaben gemacht habe. Das wird immer ganz, ganz häufig gemacht. In gewisser Weise kann ich das nachvollziehen, wenn ich ehrlich sein soll, ich muss viel tun und ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, also brauche ich eine Prioritätenliste und das ist jetzt meine Priorität. Hinzu kommt noch ein anderes Phänomen, dass wenn wir über Produkte reden, wenn wir über Technik reden, wenn wir über Prozesse reden, dann ist das, wie soll ich sagen, dann ist das sehr häufig eine Wenn-Dann-Beziehung, ne? Also das ist, du weißt, wenn du das tust, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, so und so gegeben. Also es ist schon an sich komplex genug und es ist auch schwer genug, aber am Ende des Tages hast du da eine ziemlich hohe Ratio drin und eine ziemlich hohe Logik drin. So, wenn du mit Menschen arbeitest, dann ist die Logik und die Ratio nicht unbedingt immer so gegeben, weil Menschen auch mal dazu neigen, emotional zu reagieren und so gar nicht erwartbar reagieren, ne? Und der Mensch als solches ist einfach in sich schon viel komplexer als die Technik und viel komplexer als der Prozess. Und ehrlich gesagt auch komplexer als die Naturwissenschaft. Und dementsprechend ist das dann so ein Faktor, den man dann in dem Moment vielleicht auch erst einmal nach hinten schiebt und sich denkt, okay, da kümmere ich mich dann drum, wenn ich das andere im Blick habe. Was meines Erachtens, aber da spricht natürlich jetzt auch die Personalerin in mir, ich finde, das ist eine fatale Entscheidung. Man darf das eine nicht ausblenden, weil am Ende des Tages scheitern Veränderungsprozesse und gerade große Veränderungsprozesse. Nicht, weil ich die Strategie nicht im Griff habe, nicht, weil ich die Technik nicht im Griff habe, nicht, weil ich den Prozess nicht sauber definiert habe. Sie scheitern schlichtweg am Widerstand der Menschen oder aber, weil die nicht mitkommen. Und so gesehen muss ich das eigentlich von Anfang an mitdenken und muss das mit auf dem Schirm haben. So, und wenn wir jetzt mal, und das siehst du gerade bei diesen Themen, wie dieses Thema der demografischen Entwicklung, das Thema der Lebensphasenorientierung, warum ist die Lebensphasenorientierung jetzt eigentlich auf der Agenda? Alle reden drüber, aber die wenigsten machen was. Das Gleiche gilt ja auch für das Thema Alterung im Betrieb, beziehungsweise schau dir die Personalstrukturen an, die du hast. Und wenn ich das natürlich nach hinten drücke, wenn ich eh so viel zu tun habe, dann verschärfe ich das Problem. Du, das Beste haben wir in unserem letzten Podcast diskutiert. Ich meine, wir wissen um die Rentenversicherung schon seit Jahrzehnten und haben nie was getan. Und jetzt quasi explodiert es um uns herum. Ja, genau das ist aber ein sehr gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man dieses nicht im Blick hat und wenn man das wegdrückt. Also ich empfehle immer im Prinzip, es muss ja nicht im Prinzip ganz, ganz vorne stehen. Eigentlich muss es schon vorne stehen, aber es muss halt mitgedacht werden. Es ist eine von mehreren Dimensionen, die ich bitte nicht aus dem Auge verlieren sollte.
Nun klingt das ja vielleicht, dieser Begriff lebensphasenorientierte Personalpolitik, klingt ja vielleicht auch für so ein, ich sage jetzt mal vielleicht auch eher mittelständisches oder kleines Unternehmen, klingt ja irgendwie auch ziemlich anstrengend, ne? So, oh Gott, jetzt soll ich mir auch noch über die jeweiligen Lebensphasen irgendwie der Menschen Gedanken machen. Im Moment wird ja auch das Thema Frauen in Wechseljahren irgendwie sehr stark öffentlich diskutiert, ne? Inwieweit das sozusagen auch sozusagen in der Arbeitswelt Einzug halten muss. Also ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber fällt ja auch ein bisschen unter diesen Aspekt älter werden im Betrieb und was für Herausforderungen sich sozusagen stellen. Das klingt ja vielleicht für einen Arbeitgeber vielleicht auch nicht so ganz unanstrengend, ne? Das klingt gleich so wie so persönlich, auch so intim vielleicht, ne? Und da braucht jeder und jede irgendwie was anderes, ne? Also weil niemand wird auf die gleiche Weise älter oder niemand hat die gleichen Lebensphasen und hat vielleicht unterschiedliche Herausforderungen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich das irgendwie mir vorstelle, oh Gott, dann wird es irgendwie einfach richtig, richtig anstrengend. Was hast du denn so, und ihr habt da ja seinerzeit auch viel gemacht und beschäftigt euch ja sozusagen auch seitdem immer wieder mit dem Thema. Was würdest du denn Unternehmen raten, was so die essentiellen Dinge sind, die vielleicht auch gar nicht so anstrengend sind und die vielleicht auch gar nicht so teuer und so super aufwendig sind?
Also als erstes mal sich nicht in Kleinigkeiten zu verlieren. Okay? Ich habe mir gerade, als du das gerade erzählt hast, da habe ich so überlegt, ich bin CEO eines Unternehmens, eines mittelständischen Unternehmens. Bei mir brennt jetzt gerade alles, okay? Also das heißt, ich habe Probleme, was meine Produkte betrifft, da muss ich neu denken. Ich habe Probleme, was meine Kostenstruktur betrifft. Ich habe auch ausländische Märkte, die sind gerade völlig in Turbulenzen unterwegs. Ich muss meine Prozesse zunehmend digitalisieren. Ich muss die KI einführen. Ich muss erstmal entscheiden, was passt nicht. Als solches, da muss ich ja ganze Bürokratie im Blick haben. Auch das muss ich noch machen. Dann gibt es auch noch die ein oder andere geopolitische Krise, die für mich auch relevant ist. Ja, und jetzt soll ich mich auch noch mit den Wechseljahren meiner Mitarbeiterinnen beschäftigen. Ich sage mal ernsthaft,
Ja.
wollen wir da nicht lieber mal die Kirche im Dorf lassen? Also ganz ernsthaft, da würde ich sagen, sag mal, geht's noch? Und jetzt, ich weiß, ich wahrscheinlich habe ich mich bei der einen oder anderen Zuhörerin jetzt keine Freundin gemacht, aber
Ich
ganz ernsthaft.
kommentiere das jetzt nicht.
Aber ja, aber weißt du, also da denkst du dir, jetzt stell dir das bitte vor, du bist in dieser Rolle drin und dann
Ja,
denkst
klar.
du dir, ja, also
Aber wenn ich mal ganz kurz einhake, aber auf der anderen Seite weiß ich habe irgendwie total Fachkräftemangel. Ich weiß nicht, ich kann nicht die nächsten 5 Jahre irgendwie planen mit Personal. Ich bin da irgendwie, habe vielleicht einen sehr spezialisierten Bereich. Ich bin darauf angewiesen, dass alle irgendwie eigentlich, die ich jetzt habe, bleiben und sich auch im Betrieb irgendwie einigermaßen wohlfühlen. Das ist dann wiederum die andere Seite auch,
Ja,
ne?
aber da gibst du jetzt auch gerade die Antwort, wie du dieses Thema angehen musst. Und zwar nicht mit dem Thema, diesem Thema, diesem, ne? Sondern mit dem Thema, welche Relevanz hat dieser strategische Erfolgsfaktor für mein Unternehmen in der Gestaltung der Zukunft vor dem Hintergrund von Produkten, von Prozessen, von Wettbewerbssituationen, von was auch immer, nämlich es genau in diese Logik einzuordnen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht die entsprechenden Fachkräfte, Arbeits- und Fachkräfte habe, um da hier auch wirklich diese nächsten Schritte zu gehen und auch in Zukunft erfolgreich zu sein, die ich nämlich brauche, mit ganz bestimmten Kompetenzen, mit einem ganz bestimmten Mindset, mit einer hohen Identifikation und Motivation, und krank sollten sie auch nicht sein, also sie sollten keine hohen Krankenstände haben. Also wenn ich das brauche, dann bin ich doch in einem ganz anderen Setting drin und vor allen Dingen in einer ganz anderen strategischen Überlegung und in einem ganz anderer Art und Weise des Mindset, das zu verankern. So, und dann sich klar zu machen, okay, dahinter steht ein elementar wichtiger Hebel der Zukunftsfähigkeit, der Wettbewerbsfähigkeit dieses Unternehmens. So, und in dem Moment kannst du auch überlegen, okay, wie schaffe ich, und da kommen wir wieder zu unserem Employability-Dreieck, ich brauche eine Belegschaft, die die Kompetenzen und Qualifikationen hat für das, was es zu tun gilt, heute und in Zukunft. Ich brauche die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit mir diese Extrameile gehen, eine hohe Motivation und eine hohe Identifikation mitbringen. So. Und ich brauche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das auch können im Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden. Ja? So. Und das wiederum sind dann meine Punkte, in denen ich sage, okay, wie schaffe ich es, meine Belegschaft genau in diesen drei Ebenen auf einer ganz, ganz hohen Niveau zu halten? Und das wiederum trägt erheblich dazu bei, dass wir unsere Strategie gestalten und umsetzen können, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und dass wir zukunftsfähig sind. Und da spielt dann jetzt aus der Perspektive des Individuums, der auf einem Arbeitsmarkt unterwegs ist, in dem man wählen kann. Indem ich sagen kann, oh, ich kann dahin gehen und dahin gehen und dahin gehen. Also wir haben immer noch einen Arbeitnehmermarkt, auch wenn wir in einer Rezession sind. Wir haben
Aber
immer
nicht für
noch,
über 50-Jährige.
ja, aber erstmal grundsätzlich schon. Grundsätzlich hast du die schon. Und wenn jetzt der Arbeitnehmer sagen kann, okay, und die Arbeitnehmerin, also das ist ein Unternehmen, das achtet auch darauf, dann würde ich, Jutta Rump, in dieses Unternehmen gehen, weil meine Beschäftigungsfähigkeit in diesem Unternehmen weiter gefördert wird und in einem anderen Unternehmen werde ich ausgepresst wie eine Zitrone. So, also das heißt, wenn ich auch selbst rational und vernünftig handle, werde ich absolut diesen Sicherungsanker in meiner Beschäftigungsfähigkeit, den muss ich hochhalten. Also werde ich mir diesen Arbeitgeber aussuchen. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Alter. Jetzt bin ich nicht mehr die Jüngste, wie so der ein oder andere oder die ein oder andere wissen. Bin
Ja,
nicht mehr
auch
die
nicht.
Jüngste. So, also das heißt, ich gucke natürlich jetzt gezielt auch auf die Arbeitgeber, die auch Das Thema alternsgerechte Personalarbeit, Führungsarbeit und Organisation im Blick hat. Das bedeutet nicht im Sinne von, dass ich jetzt hier ein Defizitmodell werde oder bin. Aber ich muss schon darauf achten, wie es gibt natürlich schon auch bestimmte altersspezifische Aspekte im Werdegang und im Arbeitsleben. Das können wir jetzt auch nicht wegdiskutieren. Das ist jetzt nun mal so. Also gucke ich mir das sehr wohl an. Und ich schaue mir übrigens auch sehr gut an, wie ein Unternehmen mit älteren Beschäftigten umgeht, wenn ein Unternehmen auch mal in eine Krise gerät. So, weil ich nämlich sehr wohl weiß, dass unser Arbeitsmarkt immer noch im Mindset des Defizitmodells unterwegs ist. Das heißt, wenn ich mit meinen über fast 60, also ich meine,
Das
wenn
glaubt
ich,
dir sowieso keiner.
das ist super nett, dass du das sagst, aber ich sage mal so, wenn ich aus dem Arbeitsmarkt herausgeschüttelt werde, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder einen Job kriege, ist eher unterdurchschnittlich. Das hat sich in den letzten 25, 30 Jahren eigentlich gar nicht groß verändert, obwohl wir einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel haben, in erheblichem Maße, und der hat sich auch in manchen Bereichen deutlich verschärft. Aber am Ende des Tages ist die Schwierigkeit, wieder in Arbeit zu kommen, die ist genauso gegeben, wie das vor vielen Jahren der Fall war. Und ich glaube, aber man muss auch schon eins beachten, also das möchte ich noch zum Ende sagen. Es bedeutet jetzt nicht, dass ich mich jetzt auf meinem Erfahrungswissen jetzt hier ausruhen darf, ne? Also ich sage das auch immer ganz gerne, nicht alles, was ich in meinem Hirn habe, und Erfahrungswissen ist bewahrungswürdig. Ich habe durchaus eine
Ja,
Reihe von Erfahrungswissen angehäuft. Das ist nicht bewahrungswürdig. Das war zu einer bestimmten Zeit aktuell und hat mir einen großen Mehrwert gegeben, aber auch anderen vielleicht einen großen Mehrwert gegeben. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr besonders relevant. Die Frage ist doch, und die müssen wir uns doch alle stellen: Erstens, was ist bewahrungswürdig in meinem Kopf, was mich auch in die Zukunft trägt auf dem Arbeitsmarkt? Und wie beweglich bin ich, Jutta Rump, mit dem Erlernen von neuen Dingen? Und wir sind gerade in einer Welt, in der ganz viele neue Dinge kommen. Also wie beweglich bin ich, was das betrifft? Und da muss ich Beweglichkeit zeigen.
Ja, also ich würde da mal, also ich habe noch zwei Fragen, die mir ein bisschen auf der, die mir brennen. Einmal geht es nochmal einen Schritt zurück. Wenn jetzt dieser CEO oder diese CEO, von der du vorhin gesprochen hast, so vor dir sitzt, was wäre die eine Frage, die du vielleicht stellen würdest oder die mit der du starten würdest, um sozusagen der oder die davon erstmal dass so ein Klick passiert, ah ja, stimmt. Hier geht es nicht nur gerade um meine Krise und dies und das und jenes, was du beschrieben hast. Was wäre so eine Schlüsselfrage für dich, wenn so jemand jetzt vor dir sitzt?
Kennen Sie Ihre Altersstruktur und haben Sie eine Altersprognose gemacht? Altersstrukturprognose gemacht. Das wäre das Allererste. Und wenn Sie sagen würden, ja, das haben wir gemacht, viele haben das gemacht, dann würde ich sagen, okay, wie sieht denn Ihre Personalstruktur im Jahre 2030, 2035 aus? Ich würde immer mehrere Fragen stellen. Und die nächste Frage ist, haben Sie eine Idee, wie dann der Arbeitsmarkt sich entwickelt mit dem Wissen von heute? Und wenn bei Ihnen Folgendes auftaucht, zwei gehen, einer kommt maximal nach, weil mehr gibt der Arbeitsmarkt nicht her, was macht das mit Ihrem Geschäftsmodell? Was macht das mit den Aufgaben, die es zu bewältigen gilt? Und an welcher Stelle müssen Sie in Prozessoptimierung reingehen und in Technologie, um das zu ersetzen? Also ich würde es immer verknüpfen mit, wissen Sie, wie viele gehen und wie viele dann faktisch auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um das zu ersetzen? Also im Moment gehen wir davon aus, so zwei gehen, einer kommt. Das heißt, ich habe eine Lücke, und dann bist du sofort bei der Frage, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Welche Prozesse und Strukturen haben Sie? An welcher Stelle können Sie einen Substitutionseffekt haben, dass Technik den Menschen ersetzt? Und müssen Sie Ihr Aufgabenprofil ausdünnen, indem Sie eine ABC-Analyse machen? C-Aufgaben machen Sie nicht mehr, dafür haben Sie keine Ressourcen mehr. B machen Sie, wenn was übrig bleibt, und eigentlich fokussieren Sie sich auf A. Und dann sind wir unweigerlich beim Kunden und bei der Kundin, gutiert die Kundin und der Kunde das, wenn ich nur noch A-Aufgaben anbiete, keine C-Aufgaben mehr. Und was macht das mit meinem Markt? Und in dem
So.
Moment hast du eigentlich den, und ich meine, wenn du dann denkst, okay, ich kann das immer noch aussitzen, dann hoffst du darauf, dass wir einen bis 2030, 2035 so einen radikalen Umbauprozess erleben, dass wir wieder Arbeitslosigkeiten haben, weil tatsächlich dann die Nachfrage nach Arbeitskräften so massiv sinkt, dass ich es dann wieder aussuchen kann. Ja, ist auch ein Szenario, stimmt. Die Frage ist, wie realistisch ist das?
Und wenn wir dann irgendwie nochmal gucken, wir reden ja jetzt über lebensphasenorientierte Personalführung quasi als so ein bisschen so als Konzeptbegriff. Was heißt denn das jetzt aber ganz konkret? Also vielleicht können wir da nochmal so ein, zwei, drei Beispiele irgendwie auch sagen, so jetzt weiß ich irgendwie meine Altersstruktur ist so und so. Ich weiß, bis zum Jahr so und so sieht es so und so aus. Ich weiß, dass ich mich darauf einstellen muss, dass einige meiner Beschäftigten älter werden. Ich weiß auch, ich habe vielleicht Beschäftigte, die gerade in der Familiengründungsphase sind, was auch immer. Ich habe Jüngere, die ich irgendwie gerne halten möchte, die aber vielleicht auch anders arbeiten möchten, als das noch vor 20 Jahren der Fall ist. Also vielleicht auch gar nicht Vollzeit einsteigen wollen und was weiß. Also was sind so vielleicht so zwei, drei Beispiele, mit denen wir jetzt sozusagen noch mal ein bisschen Fleisch an dieses Gerüst lebensphasenorientierte Personalpolitik geben können, so als Takeaway?
Also lebensphasenorientierte Personalpolitik, wenn wir es mal ganz runterbrechen, und da merkt man einfach, dass das eigentlich immer ein Thema war. Es geht um die Vereinbarkeit von unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und das Ziel der lebensphasenorientierten Personalpolitik ist das, nämlich die Förderung und der Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit. Also es geht um die Beschäftigungsfähigkeit, und die Beschäftigungsfähigkeit ist ein wesentlicher Input für den Unternehmenserfolg. Und um die Beschäftigungsfähigkeit auf einem hohen Niveau zu halten, brauche ich eben auch dieses Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, um nicht nur in Bewegung zu bleiben, sondern auch die Balance zu halten. Darum geht es, um nichts anderes. So, und jetzt überleg, und das bedeutet, dass man sich schon auch Gedanken darüber macht, wie sieht diese individuellen Lebenssituationen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus. Aber es ist nicht im Sinne von, ich wünsche mir was. Das ist nicht das Eldorado, das ist nicht das Paradies, sondern es geht auch einerseits darüber zu wissen, welche Lebenssituation und berufliche Situation haben wir bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber es geht bei der lebensphasenorientierten Personalarbeit aber auch darum, was können wir denn überhaupt anbieten, was kann ich denn abbilden? Also wir beispielsweise haben irgendwann mal so eine Art von Kommode oder so eine gebaut. Ne? Also man muss sich vorstellen, mit mehreren Schubladen. Also wir
Okay.
stellen uns jetzt mal eine Matrix vor. Also da gibt es einerseits eine Auflistung in den Zeilen von unterschiedlichsten privaten Lebenssituationen, und dann gibt es Spalten, die spiegeln die Berufssituation wider. Und dann hat man logischerweise so Schubladen. Ne? Also nehmen wir mal an, die Klassiker, wir haben das Thema Kinderbetreuung, und wir haben eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, die befindet sich in der Reifephase, also einige Jahre bei uns, hat ein hohes Erfahrungswissen in bestimmten Themenfeldern. So, und die arbeitet jetzt bei uns. Ne? Ist jetzt 5 Jahre da, geschätzte Fachkraft, und wir haben jetzt das Thema Kinder auf der Agenda. Da würde man jetzt die Schublade ziehen und gucken, was wir als Unternehmen in dieser Schublade einsortiert haben. Also wir können hier zum Beispiel flexible Arbeitszeiten anbieten. Wir könnten ja auch
Okay.
zum Beispiel ein mobiles Arbeitsmodell anbieten. Wir haben auch eine Kooperation mit der örtlichen Kindertagesstätte. Da haben wir auch ein paar Plätze gekauft. Das hätten wir auch. Dann haben wir aber auch eine kleine Broschüre, die haben wir uns von irgendeiner Krankenkasse geholt oder von den Wirtschaftsförderern, oder aber von der Charta der Vielfalt, also wem auch immer. Und da haben wir so mal geschrieben, was so wichtig ist, wenn es um das Thema geht. Ne? Also da haben wir auch noch ein paar Infos hinterlassen. So, und jetzt habe ich ein Mitarbeitergespräch. So, also Julia, du bist jetzt diese Mitarbeiterin, und wir beide machen unser Mitarbeitergespräch. Und in dieser Mitarbeitergespräch würde ich dann auch auf das Thema zu sprechen kommen, Lebensphasenorientierung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und ich würde sagen, würdest du da gerne mit mir drüber sprechen? Und da würdest du sagen, doch, Jutta, das würde ich sehr gerne machen. Da würde ich sagen, so, lass uns doch mal überlegen, wie sieht es denn bei dir aus? Wie sieht es auch beruflich aus? Und dann würdest du sagen, so und so sieht das bei mir aus. Und dann würde ich als deine Führungskraft würde sagen, pass auf, in die Situation in unserer Abteilung sieht so und so aus. So, also das sind da Dinge, die jetzt anstehen werden, so und so wird sich das entwickeln. Also, und da sagst du jetzt zu mir, du Jutta, ich würde gerne meine Arbeitszeit auf 75% reduzieren, und es wäre schön, wenn ich parallel dazu die Hälfte davon auch zu Hause machen könnte. So, und dann würde ich sagen, okay, Julia, das ist
Zu deinem
erstmal
Schrank
super.
gehen?
Nein, dann würde ich jetzt in meine Kommode gehen, und würde, aber ich
Genau.
würde gleichzeitig als deine Führungskraft würde natürlich schon auch das notwendige Zeitvolumen in unserer Abteilung betrachten. Also ich würde schon sagen, okay, ich habe jetzt aber Arbeit für Julia für mindestens 85%. Also eigentlich 100%. 15% kriegen wir vielleicht durch eine Effizienzsteigerung im Prozess hin, aber am Ende des Tages wären es eher 85. Dann würde ich sagen, pass auf, Julia, du willst 75% Arbeitszeitmodell haben. Ich habe das gerade mal durchgeachtet. Also für uns als Abteilung wäre es nicht schlecht, wenn es 85 wäre. Und dann sagst du, boah. Und dann am Ende einigen wir uns auf 80. Also, was ich damit sagen will, ist,
Ja.
Lebensphasenorientierung bedeutet nicht nur, dass du deine Wünsche äußerst und ich, um dich zu halten, und um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, gehe darauf ein. Dann ist das keine Ökonomie, dann ist das eine Sozialpolitik. Wenn ich aber als deine Führungskraft jetzt sage, ich habe auch hier betriebliche Rahmenbedingungen, lass uns bitte gemeinsam darüber sprechen und versuchen, hier in beiden, also einen Kompromiss zu finden. Also, und manchmal kann es eben auch sein, dass ich sage, nein, das kann dir auch passieren. Natürlich, wenn ein Gesetz da ist, das mich zwingt, dir recht zu geben, dann ist das was anderes. Aber wenn ich einen Ermessungsspielraum habe und stelle fest, du, Julia, ich würde es wirklich gerne, aber ich kann im Moment nicht, dann habe ich auch das Recht als Arbeitgeber, Nein zu sagen. Ich muss es dir halt begründen, damit ich weiterhin für dich auch noch ein akzeptabler Arbeitgeber bin, damit du es nachvollziehen kannst. Das ist ein typisches Beispiel für eine gut funktionierende, beidseitige, im Gleichgewicht befindliche Lebensphasenorientierung.
Und wenn ich dir so zuhöre, ich find das gerade total spannend. Also erstmal mit dieser Kommode und den verschiedenen Schubladen. Ich finde das ein total schönes Bild, weil das heißt, ein Unternehmen hat sich auch schon mal Gedanken gemacht, was kann ich überhaupt leisten? Also, und das ist vielleicht in dem Fall eines Großkonzerns, ist das ein Apothekenschrank mit, ich weiß nicht, wie viel Schubladen. Und bei einem kleineren Unternehmen können das aber, da reichen vielleicht auch 3 bis 5 Schubladen, die man haben kann. Und das heißt sozusagen, ich muss natürlich, und das klingt jetzt so banal, wenn ich das sage, und man würde denken, ja, na klar, das gehört auch irgendwie bei allen dazu, aber es scheint ja nicht so zu sein, dass gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen einfach auch gut wissen müssen, wie sieht meine Zukunft aus? Was will ich auch? Was brauche ich auch? Ich kann nicht immer nur weitermachen, weitermachen und mich über die Krise aufregen, sage ich jetzt mal, sondern ich muss genau wissen, was ich auch will, natürlich, und was ich brauche. Und genauso muss ich eben auch als Arbeitnehmerin auch wissen, was ich will, ne? Also so dieses und wofür ich das will und bis wohin ich sozusagen auch ja, verhandeln will, ne? Und eben auch natürlich vor dem Hintergrund, hey, so auch an meine eigene Altersvorsorge gedacht und was weiß ich was auch immer, ne? Also das ist ja, ich finde das so klug, gerade dieses Gespräch, wie du es geschildert hast. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, woran es dann manchmal dann eben mangelt, an diesem wirklich klugen Miteinander reden und auf Augenhöhe sozusagen auch verhandeln, was möglich ist, ne? So.
Genau. Und das, ich glaube, das Gespräch, also dieses Mitarbeitergespräch, einerseits diesen Werkzeugkasten, ne? Und dann diesen Werkzeugkasten zu nehmen und zu sagen, wir nehmen es einmal im Jahr mit in das Gespräch hinein. Und das gilt dann, was wir dann jetzt verhandeln, das gilt auch fürs nächste, bis zum nächsten Gespräch gilt das einfach. Das ist auch eine gewisse Verlässlichkeit. Und du hast auch eins angesprochen, diese Kommode oder dieser Werkzeugkasten, der muss ja auch nicht, ehrlich gesagt, vollumfänglich sein. Also das zu nehmen, was wir leisten können. Und das geht schon los, um sich klarzumachen, sind das jetzt wirklich alle Lebensphasen oder sind das nur Lebensphasen, die jetzt für uns im Betrieb relevant sind, die auch was mit unserer Entwicklung zu tun haben. Also ich denke mal schon, das Thema Familie sollte dabei sein, das Thema Pflege sollte dabei sein. Dann ist das nächste, wie sieht es aus mit Hobby der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Sollte das dabei sein? Wie sieht das aus, zivilgesellschaftliches Engagement, Ehrenamt? Sollte das dabei sein? Wie sieht es aus, privat initiierte Weiterbildung? Gehört da übrigens auch zu. Also es gibt so viele unterschiedliche Situationen. Und einfach zu gucken, was bildet meine Belegschaft am besten ab? Ja? Und in der öffentlichen Verwaltung haben wir zum Beispiel nicht die Berufsphase Ausland. Seltenst. So, die kannst du da auch rauslassen. Also, das heißt, man hat dann das Thema Einstieg, man hat das Thema Entwicklungsphase, dann hat man die Reifephase und dann hat man vielleicht den immerwährenden Ausstieg oder den nur temporären Ausstieg, der dann wieder mit einem Einstieg verbunden ist. Also es gibt in dieser Matrix einfach unterschiedliche Dinge und einfach die herauszugreifen, die relevant sind für das Unternehmen. Und das kann dann zum Beispiel eine 3x3er-Matrix sein oder eine 3x3-Kommode sein. Das kann dann eine 4x5er sein, das kann eine 6x2er sein, also wie auch immer. Und dann einfach zu schauen, was können wir reinnehmen in diese Schubladen als Maßnahmen. Und dann vielleicht noch etwas, es kann durchaus sein, dass in einer Abteilung die Schublade zwar genauso gefüllt ist wie in einer anderen Abteilung, aber dass die Abteilungsleitung aufgrund von Rahmenbedingungen in dieser Abteilung bei bestimmten Maßnahmen sagt, ja, können wir absolut vollumfänglich machen und eine andere sagt, nee, geht ehrlich gesagt nicht so im Moment. Und auch diese Unterschiedlichkeit auch zuzulassen. Und das wiederum ist immer auch kombiniert auch mit einer Kommunikation, ne? Also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel von Homeoffice reden, dann habe ich die in eher verwaltungsorientierten Tätigkeiten eher in, das ist da drin. In der Produktion wird das, wenn ich vielleicht nur eine von diesen Handwerkskassen haben, dann müsste dann der Produktionsleiter sagen, also nee, wisst ihr, also tut mir leid. Das gilt jetzt leider nur für die. Und mit dieser Unterschiedlichkeit, das hat sich in der Vergangenheit auch immer nicht ganz so als so einfach dargestellt, weil es immer auch mit einer ganz bestimmten Kultur und einer ganz bestimmten Kommunikation auch verbunden ist.
Ihr habt einen klugen Begriff, und damit kommen wir vielleicht dann auch zum Ende, worum es so eigentlich geht. Ihr habt einen klugen Begriff in einer Publikation verwendet. Das ist der psychologische Vertrag. Also das als fair empfundenes Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer. Und das, finde ich, bringt es nochmal irgendwie ganz gut auf den Punkt. Es ist, also manche Sachen lassen sich vielleicht dann auch immer formal regeln, aber es geht auch so eigentlich um die Frage, die man sich dann vielleicht auch in so einem Gespräch stellen wollte. Hast du jetzt das Gefühl, dass es, also haben beide Seiten das Gefühl, dass es auch fair ist, ne? So vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Branchenrahmenbedingungen, der persönlichen Rahmenbedingungen, also vor diesem ganzen Hintergrund, hast du das Gefühl, dass es irgendwie, ist das für beide Seiten fair? Und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Begriff, dieser psychologische Vertrag.
Ja, der psychologische Vertrag, also es gibt ja den normalen und dann gibt es diesen psychologischen Vertrag und das ist auch dieser Aushandlungsprozess und sich auch daran halten, was wir ausgehandelt haben. Aber, da möchte ich mal ganz deutlich sagen, sehr häufig wird dieser psychologische Vertrag sehr einseitig betrachtet. Also gerade aus der Arbeitnehmersicht und Arbeitnehmerinnensicht wird immer von psychologischer Vertrag geredet, dass der Arbeitgeber sich auch daran halten muss. Und wenn er sich nicht daran hält, dann ist das total unfair. Dann ist das ein ganz, ganz unfairer Arbeitgeber. Aber der psychologische Vertrag hat aber auch eine andere Richtung, nämlich auch die Arbeitgeberseite. Auch ein
Die habe
Arbeitgeber
ich eben
hat,
auch erwähnt.
ja,
Die habe ich eben
weiß
auch
ich, du hast
erwähnt.
es gesagt, aber ich sage es einfach nochmal deutlich. Auch der Arbeitgeber hat das Recht, fair behandelt zu werden. Also wenn wir etwas aushandeln und du hältst dich nicht daran, als jetzt in diesem speziellen Fall meine Mitarbeiterin, dann würde das bedeuten, dass du mir gegenüber nicht fair bist. Und dann würde ich schon auch sagen, dein Verhalten entspricht aber nicht dem, was wir vereinbart haben. So, und ich erlebe das häufig, und ja, häufig ist vielleicht übertrieben, aber ich erlebe es, dass das einseitig betrachtet wird aus einer Arbeitnehmendenbrille. Und ich plädiere dafür, ein psychologischer Vertrag hat auch eine Arbeitgeberseite. Auch ein Arbeitgeber hat das
Absolut.
Recht, fair behandelt zu werden.
Nee, absolut. Und ich glaube, so, das klingt jetzt vielleicht irgendwie auch so, ich weiß es auch nicht, vielleicht auch ein bisschen ausgeleiert, aber da dann schon irgendwie auch so Arbeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ne, auch zu betrachten. Also ich habe im Moment auch. Also ich finde das manchmal schwierig, dieses gegenseitige sich fair behandeln, ne? Also wie das interpretiert wird. Aber das ist dann vielleicht nochmal ein ganz eigener Podcast. Vielleicht lassen wir
So
es jetzt
können.
einfach so stehen, wie du es gesagt hast, und weil es das, glaube ich, einfach am besten auf den Punkt bringt. Aber ich fand diesen Begriff psychologischer Vertrag mit all seinen Tücken, die der auch hat, fand ich jetzt einfach nochmal also ein gutes Bild neben der Kommode und dem
Ja,
Apothekenschrank.
ich überlege gerade, haben wir eigentlich schon mal über Fairness geredet? Ich bin mir nicht sicher, müssen wir mal
Nee,
reingehen. Wir haben schon irgendwie so viele Mal über so
das
unterschiedliche
stimmt.
Themen geredet, aber vielleicht sollten wir irgendwann auch mal über Fairness reden. Fairness
Lass
in
uns
der
das doch
Arbeitswelt.
einfach mal so stehen, und dann
Genau, wir lassen das
gucken wir,
jetzt
ob wir
einfach
das
mal
die nächsten
stehen.
Male machen.
Genau,
Genau.
wir lassen das jetzt stehen und genau.
Das
Und
nächste Mal haben wir, glaube ich,
machen wir
schon
auf heute
was, aber ich
Schluss.
habe vergessen, was es ist.
Ja, aber wir machen jetzt, das ist die Hitze. Das ist die
Ja,
Hitze. Wir
das ist
machen
die
jetzt mal
Hitze. Genau.
Schluss.
Aber ich finde, für die Hitze haben wir uns,
Haben
also
wir
vor
uns
allen Dingen
gut
du natürlich,
geschlagen?
haben wir uns
Ja.
echt gut geschlagen. Ja.
Ja, das finde ich
Jutta,
auch.
ich
Ja.
wünsche dir ein gutes Abkühlen
Ja, das
und
wünsche ich dir auch.
den nächsten Termin haben wir, glaube ich, schon. Man wird es erfahren. Auf jeden Fall fand ich das nochmal sehr schön, auch so auf so Begriffe zu gucken, die vor so langer Zeit schon mal so doll irgendwie diskutiert wurden und die vielleicht manchmal so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber einfach auch noch immer relevant und aktuell sind. Das sollen wir vielleicht auch noch mal öfter machen. Also fand ich jetzt sehr schön. Vielen Dank dafür, für
Ich
deine
danke dir.
Antworten.
Danke dir. Und wünsche dir noch einen schönen
Tschüss.
Tag. Bis dann.
Ja,
Ciao.
dir auch. Ciao.